Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Guten Tag und herzlich willkommen. Die deutsche Wirtschaft hat ihren Absturz im Mai abgebremst, weil inzwischen Corona-Auflagen gelockert wurden. Das ergab ein heute vorgelegtes Konjunkturbarometer des Market-Instituts. Doch auf dem Arbeitsmarkt hat dieses Abbremsen noch keine Spuren hinterlassen. Die Zahl der offiziell gemeldeten Arbeitslosen stieg im Mai weiter an, wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilt, und auch die Zahl der Menschen in Kurzarbeit wächst. Damit sich diese Entwicklung so schnell wie möglich wieder ändert, wird ja gerade an einem Konjunkturpaket gearbeitet. Mehr zu diesen beiden Themen in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus unter anderem auf Änderungen bei den Reisewarnungen schauen, sowie auf die Lufthansa eingehen, die heute nicht nur tiefrote Zahlen vorlegte, sondern auch einen großen Umbau ankündigte, was meist ja Abbau von Stellen bedeutet. Und durch die Sendung begleitet sie Günther Hetzke. Kommen wir nicht zunächst zur Lage auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland im Mai. Einzelheiten dazu aus Nürnberg von Birgit Habrath.
Mit dem Virus kam die Krise auch auf den Arbeitsmarkt. Statt, wie in den Jahren zuvor, ständig weniger Menschen ohne Job verkünden zu können, muss Detlef Scheele, Chef der Bundesagentur für Arbeit, jetzt von Monat zu Monat Hiobsbotschaften verbreiten.
Jeder fünfte Arbeitslose von den 2,8 Millionen ist gegenwärtig auf den Corona-Effekt, wenn man es mal so sagen will, zurückzuführen. Das ist schon eine beträchtliche Zahl, die man da konstatieren muss.
Konkret heißt das für den Mai, die Zahl der Arbeitslosen ist kräftig gestiegen im Vergleich zum Vormonat um knapp 170.000. In der Nürnberger Statistik stehen jetzt 2,81 Millionen Menschen ohne Job. Die Arbeitslosenquote stieg auf 6,1% von zuvor 5,8% im April. Allerdings, der Anstieg fiel geringer aus als im Vormonat. Eine plausible Erklärung dafür hat Scheele, wie er selber zugibt, nicht parat.
Eins wird sein, dass wir dem Grunde nach ja einen funktionierenden Arbeitsmarkt haben und auch eine funktionierende Wirtschaftsstruktur. Denn wir haben ja keine Konjunkturkrise oder keine Strukturkrise, wir haben ein Virus. Und es scheint so zu sein, dass Unternehmen auch durch die hohe Zahl der Kurzarbeiter signalisieren, wir glauben, dass wir da durchkommen.
Damit spricht der BA-Chef das Mittel an, dass Deutschland schon in der Finanzkrise weitergeholfen hat, die Kurzarbeit. Im Mai landeten noch einmal 1 Million neue Anzeigen von Betrieben auf den Tischen oder in der Mailbox der Agenturen vor Ort. Im März und April zusammengerechnet waren es über 10 Millionen. Anzeigen wohlbemerkt. Wie viele Beschäftigte dann wirklich auch kürzer arbeiten, das kann die Bundesagentur erst für März sagen. 2 Millionen, deutlich mehr also als in der Finanzkrise 2009. Für April gibt es eine erste Prognose, um die 6 Millionen erhielten Kurzarbeitergeld der Bundesagentur. Die Kosten dafür belasten die Nürnberger Behörde. Ihre Rücklagen dürften bald aufgebraucht sein. Sie wird um eine Finanzhilfe des Staates nicht herumkommen. Und einige Kurzarbeiter werden am Ende doch eine Kündigung bekommen. Scheele räumt allerdings eines ein.
Zurzeit sehen wir keinen Switch von Kurzarbeit in Kündigung. Also wir sehen keine Trendumkehr von der beherrschten Krise in eine Krise, die sich in Arbeitslosigkeit in noch größerem Stil umdreht.
Was der Arbeitsmarkt aber braucht, ist der Wille der Firmen, neue Kräfte einzustellen. Und daran mangelt es zurzeit. Das Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit, IAB, hat vorgeschlagen, den Firmen finanziell unter die Arme zu greifen, die einstellen. Applaus gibt es dafür aus der Führungsetage der BA nicht.
Der Vorstand hält davon gar nichts. Wenn man ein Programm mit einem großen Mitnahmeeffekt machen will, dann muss man das tun.
BA-Chef Scheele setzt dabei auf das Konjunkturpaket aus Berlin, vor allem wenn den Kommunen vor Ort geholfen wird. Ob damit, wie manch einer schon voraussagt, der Arbeitsmarkt bald schon wieder auf Vorkrisenniveau steht, da hält sich Scheele zurück.
Ach, diese Blicke in die Glaskugeln, weiß ich nicht, wäre schön. Da muss man gucken, wie jetzt auch Konsumenten mit den Lockerungen umgeht, wie das Konsumklima ist. Wäre ja schön, wenn es sich einstellte.
Der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, im Beitrag von Birgit Habrath zum Arbeitsmarktbericht für den Monat Mai. Und nach der Vorlage des Arbeitsmarktberichts hat der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil dazu Stellung bezogen. Seine Beurteilung der Lage fasst Uwe Lüb zusammen.
Die Corona-Pandemie ist die größte wirtschaftliche und soziale Herausforderung unserer Generation, so Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD. Die neuen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit seien ein Beleg dafür. Der Arbeitsmarkt stehe unter starkem Druck. Kurzarbeit verhindere noch Schlimmeres.
Die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit zeigen aber auch sehr deutlich, dass Kurzarbeit in Deutschland eine große Entlassungswelle verhindert hat. Kurzarbeit ist nach wie vor unsere stabilste Brücke über ein tiefes wirtschaftliches Tal.
Kurzarbeit könne aber die Probleme nicht lösen, sondern nur Folgen abfedern. Zudem sollten sich Betroffene von Kurzarbeit, wenn möglich, fortbilden, so Heil.
Um die Zeit sinnvoll zu nutzen, halte ich es für geboten, in diesem Bereich, wo immer es geht, auch darüber zu reden und zu Maßnahmen zu kommen, dass wir Kurzarbeit stärker mit Qualifizierung und Weiterbildung verbinden, ist auch im Sinne von Fachkräftesicherung.
Entscheidend sei jedoch, dass die Konjunktur wieder in Gang komme. Das sehen auch Oppositionspolitiker so. Der CDU-Abgeordnete Thomas Heilmann will vor allem die Automobilindustrie stützen. Von ihr lebe Deutschland und daher müsse man sie reparieren. Der FDP-Politiker Christian Dürr will vor allem der Binnenkonjunktur helfen. Dafür müssten Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen entlastet werden.
Uwe Lüb mit politischen Reaktionen zur Lage auf dem Arbeitsmarkt. Und damit wir uns gar nicht erst an hohe Arbeitslosenzahlen gewöhnen, beziehungsweise nicht mit Sorgen auf die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt schauen müssen, will die Große Koalition ja umfangreiche Konjunkturpakete auf den Weg bringen. Nachdem die Beratungen dazu gestern kurz vor Mitternacht unterbrochen wurden, ging es heute weiter. Zum Stand der Gespräche, der ein Zwischenstand ist. Einzelheiten aus unserem Hauptstadtstudio von Frank Kapellan.
Bis zu 100 Milliarden Euro soll das Konjunkturpaket umfassen, neue Schulden des Bundes. CSU-Chef Markus Söder pocht auf diese Obergrenze, die Bundesregierung dürfe sich nicht übernehmen. Wichtig ist dem bayerischen Ministerpräsidenten eine Kaufprämie für Autos. Und das hat er mit den Chefs der anderen Autoländer, dem Grünen Winfried Kretschmann und dem Sozialdemokraten Stefan Weil, gemeinsam. BMW, Daimler und VW sitzen der Politik im Nacken. Kevin Kühnert, stellvertretender SPD-Vorsitzender, ist mit seiner Parteispitze einig. Allenfalls für sehr emissionsarme Verbrenner würden sie einer solchen Prämie zustimmen. Der Wandel zu umweltfreundlicher Technologie müsse kommen. Seiner Ansicht nach ist dafür auch genügend Geld vorhanden.
Das sieht man ja schon auch an den angekündigten Dividendenausschüttungen. BMW wird für dieses Jahr 1,6 Milliarden Euro ausschütten. Das signalisiert mir jetzt nicht, dass die kurz vor dem Konkurs stehen.
Uneinigkeit besteht beim Thema Prämie auch unter Christdemokraten. Carsten Linnemann vom CDU-Wirtschaftsflügel will vor allen Dingen die Zulieferbetriebe unterstützt sehen. Anders als Wirtschaftsminister Peter Altmaier lehnt Linnemann die Kaufprämie grundsätzlich ab.
Eine Kaufprämie entfacht allenfalls ein Strohfeuer, wird nicht nachhaltig. Wir brauchen nachhaltige Lösungen. Wir wollen nicht zurück ins Jahr 2018 oder 2019, sondern in die Zukunft.
An die Zukunft denken auch die Sozialdemokraten. SPD-Chefin Saskia Esken macht gegenüber unserem Sender keinen Hehl daraus, dass es ihr auch um Unterscheidbarkeit geht. Sprich, das Konjunkturpaket muss eine sozialdemokratische Handschrift tragen.
Während die Union in der Abwesenheit von Politik, also der Deregulierung, schon die beste Wirtschaftspolitik sieht, tendieren wir eher dazu, Erwartungen natürlich an die Unterstützung der Wirtschaft zu knüpfen, dass die Transformation auch nicht nur im ökologischen, sondern auch im digitalen Wandel vorangebracht wird und dass eben auch der sozialen Gerechtigkeit Genüge getan wird.
Und diese bringen die Sozialdemokraten über den Familienbonus ins Spiel. 300 Euro pro Kind sind den Genossen heilig. Der CDU-Ministerpräsident Armin Laschet hat sogar eine Summe von 600 Euro ins Gespräch gebracht, zum Unmut anderer Christdemokraten. Die sehen den Familienbonus als Verhandlungsmasse, denn die SPD will beim Solidaritätszuschlag auf keinen Fall mitziehen, bleibt der vielleicht dickste Brocken die Altschuldenfrage. Dass Bund und Länder für die Corona-bedingten Einnahmeausfälle der Kommunen bei der Gewerbesteuer gerade stehen sollen, lässt sich wohl hinbekommen. Bei der Übernahme der Schulden von etwa 2000 besonders hoch verschuldeter Gemeinden aber blockiert die Union. Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, warnt im ZDF.
Wenn uns nicht geholfen wird, gibt es Haushaltssperren. Dann werden die Kommunen Investitionen aufschieben. Das kann niemand wollen.
Die Koalition hat also einiges zu klären. Es könnte spät werden.
Die Diskussion über Wirtschaftshilfe und Konjunkturpakete, Frank Kapellan berichtete. Und wir bleiben beim bereits zweimal erwähnten Thema Autos. Das klang heute geradezu poetisch. Im dunklen Keller steigt die Branche einige Treppenstufen hoch, sieht aber immer noch kein Licht. So wörtlich der IFO-Konjunkturexperte Klaus Wohlrabe zur Lage der Autoindustrie. Da sage noch einer, Wirtschaft sei nüchtern und abstrakt. Das IFO-Institut hat heute seine Konjunkturumfrage zur Lage und zur Stimmung der Branche vorgelegt. Und die fasst uns jetzt Mischa Erhard zusammen.
Aufgehellt haben sich die Erwartungen in der Autoindustrie zwar, allerdings ist das kein Wunder nach dem Stillstand in den vergangenen Wochen während des Lockdowns.
Selbst in der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, 2009 gab es nicht so einen herben Einbruch. Also wenn man es positiv sehen will, es konnte eigentlich nur noch aufwärts gehen und das geht es auch jetzt, aber erstmal langsam.
Sagt Klaus Wohlrabe, Leiter der volkswirtschaftlichen Befragungen im IFO-Institut in München. Geschlossene Autohäuser, Kurzarbeit und Stillstand der Fabrikbänder in der Autoindustrie haben den Pkw-Absatz bereits im April um über 60% einbrechen lassen. Für Mai rechnen Brancheninsider im Vergleich zum Vorjahresmonat mit einem Rückgang von rund 50%. Die offiziellen Zahlen der Neuzulassungen in Deutschland gibt das Kraftfahrtbundesamt morgen heraus. Geht es nach dem Willen der Autohersteller, soll eine Kaufprämie dabei helfen, die Branche aus dem Tal der Tränen zu führen. Allerdings führt die Diskussion über das Für und Wider einer solchen Maßnahme erst einmal zum genauen Gegenteil.
Natürlich spielt bei vielen Verbrauchern auch die Erwartung einer möglichen Kaufprämie eine Rolle. Das heißt, sie agieren zurückhaltend in der Hoffnung, eventuell einen Zuschuss einstreichen zu können. Auf der anderen Seite sehen wir jetzt aber auch eine generelle Tendenz aufgrund der Corona-Krise, dass die Verbraucher zurückhaltender werden bei großen Ausgaben. Es hat sich gezeigt, dass Ersparnisse durchaus sinnvoll sind und da überlegt man sich zweimal, ob man sich wirklich nochmal das Zweitauto erneuert oder eines zulegt. Also das kommt hinzu zu den möglichen Abwartungseffekten.
Ein weiteres Ergebnis der IFO-Studie ist, dass die meisten Autohersteller und deren Zulieferer mit einem vermehrten Jobabbau rechnen. Frank Schwope, Autoanalyst bei der NordLB, sieht das ähnlich.
Ich glaube schon, dass es grundsätzlich zum Personalabbau kommt, was aber sicherlich auch mit der Transformation hin zur Elektromobilität zusammenhängt. Ganz einfach, weil Elektroautos deutlich weniger aufwendig in der Produktion sind. Ich glaube, da kommen zwei Komponenten zusammen, ganz einfach.
Wie man der Autoindustrie und den Zulieferbetrieben in der Krise am besten unter die Arme greifen kann, darüber gehen die Meinungen auseinander. Die meisten Ökonomen, auch die im IFO-Institut, sehen eine Kaufprämie für neue Autos, wie sie die Autoindustrie fordert, kritisch. Denn die könne allenfalls ein Strohfeuer bewirken, bei dem Käufe vorgezogen werden, die nachher dann bei den Absätzen fehlen. In der letzten Krise hat sich zudem gezeigt, dass die deutschen Hersteller nur zum Teil davon profitiert haben, weil die Prämie natürlich auch für den Kauf von Autos internationaler Hersteller galt. Schließlich sieht Klaus Wohlrabe sie noch aus einem anderen Grund kritisch, wenn damit auch der Kauf von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren gefördert würde.
Wir sind schon generell weiter hinten dran. Tesla und inzwischen auch viele chinesische Hersteller sind uns mit Blick auf die Elektromobilität und Plug-in- und Hybridantriebe deutlich voraus. Und wenn man jetzt wie noch Anreize gibt, weiter Verbrenner zu verkaufen, dann mag das kurzfristig der deutschen Industrie helfen, aber diesen notwendigen Transformationsprozess weiter in die Länge ziehen. Und ob das langfristig gut für den Wirtschaftsstandort Deutschland ist, wage ich in Zweifel zu ziehen.
Die Alternative, nur Elektrofahrzeuge in eine Kaufprämie einzubeziehen, hat allerdings auch mindestens einen Haken. Sehr beliebt, das zeigen die Absatzzahlen von Elektroautos, sind hierzulande nämlich auch Stromer, etwa von Renault oder Tesla.
Das IFO-Institut zur Lage der Autoindustrie, Mischa Erhardt, berichtete. Kann ich mir in diesem Jahr einen Urlaub leisten? Das ist eine Frage, die sich derzeit viele stellen müssen, weil sie durch die Corona-Auflagen nichts oder nicht genug verdienen. Wer Geld hat, der fragt sich, wo kann er Urlaub machen? Und wie sieht es eigentlich aus mit dem Urlaub im Ausland? Wann ist der buchbar? Mit dieser Frage, mit dem Urlaub im Ausland, hat sich heute das Bundeskabinett beschäftigt. Was da jetzt auf den Weg gebracht wurde, mehr dazu von Martin Ganselmeier.
Bundesaußenminister Heiko Maas hatte eine gute Nachricht für Bundesbürger, die im Sommer ins europäische Ausland reisen wollen. Ab dem 15. Juni fällt die Reisewarnung für die meisten europäischen Länder weg. Stattdessen bereitet das Auswärtige Amt individuelle Reisehinweise für die einzelnen Länder vor, die täglich aktualisiert werden.
Der Betrieb in Hotels und Restaurants läuft wieder an. Und vielerorts ist es auch gelungen, die Ausbreitung des Coronavirus in den Griff zu bekommen. Und dieser positiven Entwicklung tragen wir mit dieser Entscheidung Rechnung.
Die Entscheidung gilt grundsätzlich für alle 26 EU-Partnerländer, für Großbritannien und die vier Staaten des grenzkontrollfreien Schengen-Raums, also Schweiz, Liechtenstein, Island und Norwegen. Allerdings werde es bei zwei Ländern zu Verzögerungen kommen. In Norwegen wird die Einreisesperre für ausländische Touristen auch nach Mitte Juni andauern. Und auch das beliebteste Reiseland der Deutschen, Spanien, wird voraussichtlich seine Einreisesperre bis 21. Juni verlängern. Anschließend aber, so Maas, erwarte er eine Aufhebung der Einreisesperre nach Spanien. Der Wegfall der Reisewarnung bedeute jedoch keine Reiseeinladung, schränkte Maas ein und nannte ein weiteres Land als Beispiel.
Für ein Land wie Großbritannien, bei dem bekannt ist, dass die Quarantäneverpflichtung über 14 Tage auch über den 15. Juni hinausgeht, würden wir in dem Fall, wenn dies bis dahin so bleibt, wovon wir ausgehen, dringend davon abraten, nicht notwendige Reisen nach Großbritannien zu unternehmen.
Je nachdem, wie sich die Corona-Lage im jeweiligen Land entwickelt, kann aus dem Reisehinweis auch schnell wieder eine Reisewarnung werden. Zum Beispiel dann, wenn die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche die kritische Marke von 50 pro 100.000 Einwohner erreicht. Auch wenn sich bestimmte Länder oder Regionen nicht an die vereinbarten Maßnahmen zum Infektionsschutz halten. Für Staaten außerhalb Europas, wie die Türkei oder die USA, bleibt die Reisewarnung vorerst noch bestehen, sagte Maas.
Für Drittstaaten warten wir die Entscheidung der Kommission in dieser Woche auf, ob die Einreisebeschränkung nach Europa aus Drittstaaten verlängert wird. Und würden uns damit gegebenenfalls in der nächsten Woche im Kabinett noch einmal beschäftigen.
Die deutsche Tourismusbranche reagierte erleichtert auf die Entscheidung im Bundeskabinett. Der Präsident des Reiseverbandes DRV sagte, dies gebe der Branche und ihren Hunderttausenden Beschäftigten endlich wieder Planungssicherheit.
Martin Ganselmeier zu Reisewarnungen und zum Urlaub im Ausland. Und im Zusammenhang mit dieser Meldung gab es heute noch die Nachricht, dass der Berliner Flughafen Tegel länger offen bleibt als bisher geplant. Jetzt nämlich wohl bis Anfang November. Der Flughafenchef Engelbert Lüttge-Dahldrupp.
Der Flugverkehr scheint wieder schneller anzusteigen, als wir das noch vor einigen Wochen erwarten konnten. Das wird nachdrücklich unterstützt durch den Beschluss der Bundesregierung von heute, die beschlossen hat, für zahlreiche EU-Mitgliedstaaten und assoziierte Staaten im Schengen-Raum die Möglichkeit zu schaffen, wieder frei zu reisen. Das ist ein Beschluss von großer Tragweite für die Luftverkehrswirtschaft, für die Flughäfen im Lande und es entsteht wieder ein höheres Maß an Reisefreiheit. Und wir müssen die neu gewonnene Reisefreiheit unterstützen und gleichzeitig dafür sorgen, dass wir sicher, gesundheitlich völlig unbedenklich fliegen können und am Flughafen dafür sorgen, dass kein Gedränge entsteht. Und aus dem Grunde haben wir uns im Sinne der Sicherheit der Passagiere entschieden, Tegel und Schönefeld bis zur Inbetriebnahme des BRs Ende Oktober beide am Netz zu lassen.
Der Berliner Flughafenchef Lüttge-Dahldrupp und wir bleiben thematisch in diesem Wirtschaftsbereich. Schon als es um Staatshilfen ging, hatte die Lufthansa einen ersten Einblick geben müssen, wie das Geschäft im ersten Quartal dieses Jahres lief. Und da zeichnete sich schon ein herber Verlust ab. Heute gab es konkrete Zahlen und Informationen darüber, wie der Konzern wieder auf die Beine kommen will, jenseits der Staatshilfe. Von Umbau war die Rede. Was damit gemeint ist, mehr dazu von Brigitte Scholtes.
2,1 Milliarden Euro Verlust stehen für die Lufthansa unter dem Strich für das erste Quartal. Und der wurde vor allem im März mit der Einstellung fast aller Reiseverbindungen verursacht. Im laufenden Quartal könnte der Verlust noch größer sein. Doch zurückschauen möchte Lufthansa-Chef Carsten Spohr nicht gern. Er richtet den Blick lieber nach vorn. Und das heißt für ihn jetzt vor allem restrukturieren. Denn die Nachfrage werde sich nur sehr langsam erholen. 2023 werde die Flotte immer noch um 100 Flugzeuge zu groß sein. Die Lufthansa muss also schrumpfen und sparen. 10.000 Mitarbeiter seien zu viele an Bord, hatte der Lufthansa-Chef vor einigen Wochen vorgerechnet. Heute revidierte er diese Zahl, das könnten noch einige mehr sein. Drei Punkte seien ihm wichtig bei den anstehenden Verhandlungen mit den Gewerkschaften im Konzern, sagte er.
Wir wollen die Arbeit, die weniger geworden ist, anders verteilen, um möglichst wenig Mitarbeiter aus dem Unternehmen ausscheiden lassen zu müssen. Natürlich gilt noch da Sozialverträglichkeit an erster Stelle. Wir wollen nicht, dass wir mit einer Gewerkschaft und oder Berufsgruppe Verträge abschließen, die zulasten Dritter gehen. Und wir wollen natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass die Hauptversammlung zustimmt, maximieren. Und dafür werden die Aktionäre Zugeständnisse der Mitarbeiter hören wollen.
Die Anteilseigner nämlich müssen auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 25. Juni noch die Rettung durch den Staat billigen. Das Stabilisierungspaket, wie Spohr das lieber nennt. denn man müsse die 9 Milliarden Euro, die das Unternehmen erhält, ja auch inklusive Zinsen zurückzahlen. Das werde der Lufthansa gelingen, wenn der Verkehr wieder zurückkomme, ist Commerzbank-Analyst Stefan Schöppner überzeugt.
Dann glaube ich, dass die Lufthansa das in 2-3 Jahren schaffen kann, vielleicht 4. Die Verschuldungssituation ist im Moment jetzt natürlich durch das Rettungspaket erheblich nach oben geschossen und deswegen mag den Begriff fast nicht mehr sagen, ist eine schnelle Entschuldung alternativlos.
Zwischen 2 und 2,5 Milliarden Euro dürfte der Lufthansa-Konzern auch von den Staaten erhalten, in denen seine Tochtergesellschaften ihren Sitz haben. Während die Schweiz schon einer Hilfe von 1,3 Milliarden Euro zugestimmt hat, stehen die Entscheidungen in Österreich und Belgien noch aus. Sollten diese bewilligt werden, dürften die wohl von den 9 Milliarden abgezogen werden, die die Bundesregierung bereitstellen will, konkret von dem Kredit der KfW. Das Geld werde man ziehen, wenn es nötig sei, sagte Spohr. Und ohnehin könne die Lufthansa auch mit weniger als 9 Milliarden Euro überleben.
Wir machen das ja alles ja nicht zu überleben, sondern um in der Welt vorne mitzuspielen. Deswegen war in der Tat mit der Bundesregierung immer im Fokus, wie kann die Lufthansa als eines der Global Champions in Deutschland ihre Position halten und nicht nur, wie kann sie Insolvenz vermeiden. Unsere drei großen europäischen Wettbewerber, auch alle mit Staatsanteil, sogar noch größer als uns, das war halt der Preis, den wir bezahlen mussten, um die nötigen finanziellen Mittel zu bekommen, um wieder in der globalen Liga weiter mitspielen zu können.
Über wie viel Liquidität der Konzern noch verfügt, dazu gab es keine Auskunft. Bis zur Hauptversammlung werde es jedoch reichen, versicherte der Lufthansa-Chef immerhin.
Brigitte Scholtes über die Lufthansa und damit kommen wir zum heutigen Handelstag an der Börse in Frankfurt am Main. Zur Tagesbilanz begrüße ich jetzt unsere Börsenberichterstatterin Dorothee Holz. Frau Holz, jeden Stein im Unternehmen umdrehen, um profitabel so zu werden, so der Lufthansa-Chef. Das hören ja Anleger bei Unternehmen gerne. Bei der Lufthansa auch?
Naja, Herr Hetzke, dieses Steine umdrehen erfolgt ja aus der größten Not. Eine solche Krise hat die Branche noch nie erlebt. Die Lufthansa muss also mit drastischen Mitteln gegensteuern. Aber das ist es nicht alleine. Die staatliche Rettung ist an der Börse von Anfang an auf Wohlwollen gestoßen. Die Aktien haben sich von ihrem Tief Ende April deutlich erholt. Stiegen heute um gut 5,5%. Ob es für einen DAX-Verbleib reicht, das ist allerdings fraglich.
Das werden wir wahrscheinlich morgen erfahren. Was tut sich denn nun auf dem Gesamtmarkt nach dem ja fulminanten Start in den neuen Börsenmonat und die neue Handelswoche gestern mit einem DAX, der um fast 4% zulegte? Blieb es da heute bei der guten Stimmung oder bekamen da die ersten kalte Füße?
Überhaupt nicht. Das Rennen um Aktien hält unvermindert an. Der DAX konnte auch heute 4% zulegen, steht kurz vor Schluss bei 12.495 Punkten, hat damit das Niveau von Ende Februar erreicht. In New York nimmt die Nasdaq ihr Rekordhoch ins Visier. Eine beeindruckende Rallye, von der man aber als meist gehasste Rallye spricht. Alle wissen, das ging zu schnell, aber keiner will raus, um nur ja nichts zu verpassen. Es gibt aber tatsächlich ein wenig Hoffnung. Heute kamen aus China, aus den USA, der Eurozone und Großbritannien kleine Lichtblicke. Die Wirtschaft fast nach dem massiven Einbruch ganz langsam wieder tritt.
Wenn Aktien gefragt sind, bleiben ja oft Staatsanleihen liegen und Gold ist weniger gefragt als sonst. Ist das heute auch so?
Genau so ist es. Die meisten öffentlichen Anleihen verbilligen sich. Die Umlaufrendite steigt um 2 Basispunkte auf minus 0,37%. Gold fällt um über 1% zurück auf 1.705 Dollar.
Und was tut sich auf dem Devisenmarkt?
Der Euro, der ist kräftig im Aufwind. Der Euro notiert bei einem Dollar 12.
Schauen wir nun noch beim Handel mit Aktien auf weitere Einzelwerte, nachdem wir die Lufthansa ja schon erwähnt hatten. Waren Autowerte nach dem Höhenflug von gestern weiter gefragt oder trat hier zumindest Ernüchterung ein?
Nein, auch da stirbt die Hoffnung sozusagen zuletzt. Autoaktien erneut sehr gefragt. Daimler und BMW schafften ein Plus von 4%. Dabei werden ja die Ratingagenturen für deutsche Hersteller immer skeptischer.
Deutlich im Aufwind sind die Versicherungskonzerne. Gibt es da einen erkennbaren Grund?
Das hängt mit der Dividendenzahlung des französischen Konzerns AXA zusammen. AXA hat die Dividende zwar halbiert, aber Anleger hatten überhaupt nicht mit einer Ausschüttung gerechnet. Denn die Versicherer müssen in dieser Krise für massive Ausfälle zahlen.
Wie steht denn aktuell der Videodienstanbieter Zoom da, der ja gestern nach Börsenschluss an der Wall Street Umsatzzahlen mit viel Stolz in der Stimme vermelden konnte?
Der steht extrem gut da. Die Aktien eilen von Rekord zu Rekord. Wenn einer ein Krisenprofiteur ist, dann ist es Zoom.
Dorothee Holz fasste den Handelstag an der Börse zusammen. Meine Kollegin Enne Seidel begrüßt Sie dann gleich ab 17.35 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Kultur heute. Unter anderem mit einem Gespräch über die Reaktion der Kulturwelt auf die Proteste in den USA. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.